Wir freuen uns sehr, dass meine Frau Margret und ich mit euch heute diesen Gottesdienst feiern dürfen. Es ist unsere große Freude, mit euch Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Nun hört ihr wahrscheinlich schon gleich an meinem Dialekt, dass ich kein Wiener bin. Und auch jetzt von unserem Hintergrund nicht von Österreich sind, obwohl wir unser Herz in Österreich verloren haben. Das müssen wir in jedem Fall sagen. Wir haben indirekt eine Beziehung zu Calvary Chapel, die ich noch ausführen werde. Also so ganz unbekannt seid ihr uns nicht gewesen, und als die Einladung dann von Ken kam, wussten wir gleich den Hintergrund. Meine Frau Margret und ich, wir kommen beide ursprünglich aus Süddeutschland, aus Schwabenland. Die meisten Österreicher, die sagen, naja, das sind die, die viel schaffen und Häusle bauen und so weiter. Das ist überall in Österreich bekannt. Und meine Frau ist Krankenschwester im ersten Beruf. Ich bin Elektromechaniker, habe zuletzt, wie es im Schwabenland üblich ist, wir haben natürlich in schwäbischen Unternehmen, Großunternehmen gearbeitet. Die einen stellen Elektrogeräte her, ich will hier keine Schleichwerbung machen, und die anderen, die stellen wunderschöne Autos her. Nicht die Rennwägen, ja, die auch, aber noch andere gute Qualitätsauto, die in dieser Firma hergestellt werden. Und wir waren 10 Jahre lang in der Industrie tätig, bevor wir dann und das wussten wir durch das Lesen vom Wort Gottes, dass wir eine andere Aufgabe in Angriff nehmen wollen, nämlich die Aufgabe der Weltmission. Und in diesem Zusammenhang waren wir dann als Kleinfamilie, wir haben 79 geheiratet, sind also schon einige Jahre, 42 Jahre zwischenzeitlich verheiratet. Damals mit 2 Buben sind wir nach England gegangen, um auf dem All Nations Christian College zu studieren, Missionstheologie zu studieren, und sind dann, ich kann nur so punktuell aus unserem Leben erzählen, sonst wird es tatsächlich abends werden. Und es wird uns nicht schwerfallen, einen Tag auszufüllen über dem, was wir erlebt haben. Aber deswegen sind wir heute nicht nur da. Wir sind dann von England nach Papua-Neuguinea ausgereist, ans andere Ende der Welt, waren dort 2x5 Jahre, also 10 Jahre, bevor wir dann 1998 hier nach Österreich, nach Eisenstadt gekommen sind. Es gab immer Umwege, viele Umwege. Also es gab bei uns nie so ein direkter, klarer Weg. Und ich kann jeden ermutigen, der das vielleicht momentan auch so erlebt. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Er kommt. Und in der Zwischenzeit diesen Monat werde ich 66. Und wenn ich das so sage, dann ist das sehr fundiert. Gott kommt rechtzeitig, er kommt. Und seit 98 und sind wir, wie gesagt, hier in Österreich, im Burgenland, zunächst mal in einer kleinen Gemeinde mitgeholfen. Übrigens haben wir uns gleich entschuldigt wie ihr. Bin hier kaum reingekommen. Wir sind so wenig, es sind zu wenige hier. Darf ich sehr deutsch direkt sein, und stört es überhaupt nicht. Wenig mehr macht keinen Eindruck auf uns. Wichtig ist, dass Gottes Leute zusammenkommen, und die sind besonders, immer besonders. Und wie gesagt, dort auch in einer kleinen Gemeinde mitgeholfen, in Siegendorf. Und dann, und das ist der erste Bezug zu Calvary Chapel, plötzlich stand ein frisch verheiratetes Ehepaar, hat sich bei uns, WhatsApp hat es noch nicht gegeben, durch SMS oder was auch immer. Und die beiden, die sind euch sehr, oder bei manchen wenigstens vertraut, nämlich John und Lizzie Doss, die waren plötzlich da. Wir haben die nicht gekannt. Die waren fremd für uns und wir sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Wer sind die? Ja? Wer, was wollen die? Und so weiter. Und die haben gesagt, na, wir haben gehört, dass es im Burgenland, in der Landeshauptstadt, noch keine freikirchliche Gemeinde gibt. Und Gott hat uns das auf unser Herz gelegt. Und das ist, da wollen wir mithelfen. Und so hat sich das dann ergeben. Wir haben dann viel miteinander geredet, uns ausgetauscht. Und wir haben natürlich viele Vorbereitungen auch im Vorfeld schon getroffen. Gemeinde entsteht nicht aus dem Nichts heraus, sondern Gott bereitet Dinge vor. Wir haben da zwei Kindern. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar mehr mitbekommen. Wir haben zwischenzeitlich dann nochmal drei Kinder dazu bekommen, nochmal zwei Buben und ein Dirndl. Der Älteste, der Benjamin, der ist zwischenzeitlich 41. Und dann geht's runter, unser Dirndl, die Annika, die ist 24. Vier sind verheiratet, wir haben sechs Enkel. Und sieht man ja wahrscheinlich sowieso an mit grauen Haaren, was will man da schon mehr erwarten. Sagt es einfach mal so. Zurück aber zu John. Wir haben dann manches organisiert schon im Vorfeld, bei vielen Evangelisationen in unserem Wohnzimmer mitgemacht und Leute eingeladen und so weiter. Und dann mit dem Kommen von John und Lizzie Doss hat es dann einen Kick-off gegeben. Wir haben dann am 30. andere mehr sind noch dazugekommen. Wir haben dann am 30. Jänner 2010 den ersten Gottesdienst, nämlich wir haben der Gemeinde einen speziellen Namen gegeben, nicht Calvary Chapel, das tut uns leid. Wir haben ihnen einen anderen Namen gegeben, nämlich Forum. Forum hat eine tiefere Bedeutung. Forum war im Römischen Reich der Marktplatz. Und von dem Marktplatz sind die Leute zusammengekommen. Da sind viele Straßen zum Marktplatz gekommen. Aber, und das ist natürlich auch etwas ganz Wesentliches in unserem Leben, von diesem Marktplatz sind dann die Straßen, von diesem Forum sind dann die Straßen rausgegangen in das gesamte Römische Reich. Und das ist eigentlich unser Hintergrund, dass aus dem, was wir tun, Gemeinde entsteht, die dann auch bereit ist zum Senden. Gott hatte einen Sohn, den hat er zum Missionar gemacht. Und das war unser Hintergrund. Das ist uns wesentlich, dass Gemeinde zusammenkommt, aber auch sendet. Beides gehört zur Gemeinde zusammen. Das ist keine Einbahnstraße, nie gewesen. Weil Gott Gesicht zeigt in seinem Sohn. Gott macht sich auf und er kommt uns entgegen. Und im Vorfeld, also in den Jahren bis 2010 und bis 2018 war ich außerdem verantwortlich im Bund Evangelikaler Gemeinden für das Team Auslandsmission. Und auch da gibt's eine Verbindung, nämlich zu Emanuel Horvath. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Er hat ja eure Gemeinde hier besucht, den wir dann irgendwann in den Jahren vielleicht vor 7, 8 Jahren nach Kenia ausgesandt ist. Er ist ja sehr sportbegabt in einem Sports Ministry nach Kenia. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo er ist. Das wird er wahrscheinlich besser wissen. Aber neben Gemeinde, Gemeindegründung, Auslandsmission, ich habe vorher zu jemandem gesagt, wir haben immer, waren immer Jack of all trades. Wir haben viele, viele, viele andere Dinge gemacht. Hat sich bei uns etwas ergeben, nämlich, dass wir irgendwann im Dezember 1998 rief morgens ein Bestatter bei uns an. Er hätte gehört, dass wir Begräbnisse machen. Dann sagte ich zu ihm, da wissen Sie mehr wie ich, das war sie noch gar nicht. Nein, da sei jemand, und ich war natürlich aus dem Häusel, wie ihr euch vorstellt, denn nicht jeden Tag ruft ein Bestatter an. Und ich dachte dann, vielleicht ist bei uns in der Familie jemand gestorben. Nein, nein, da ist jemand da, der möchte, da die Familie angefragt, ob jemand da ist, der ein christliches Begräbnis macht. Und der Bestatter hat gesagt, ich habe gehört, Sie machen das. Und aus diesen Anfängen haben wir dann, ich weiß nicht, 300 oder 400 Leute zwischenzeitlich begraben im Burgenland hier in Wien. Unglaublich viele Leute. Darüber hinaus sind wir in der Krisenintervention tätig beim Roten Kreuz. Und wenn wir heute Morgen über einen Text aus dem Philipperbrief reden, dann mit diesem Hintergrund. Das Thema von heute Morgen soll nämlich sein, Freude, Freude über Freude. Und jetzt sagt jeder von euch, ja, das passt weder zur Krisenintervention noch zum Begräbnis. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben mit Tragödien zu tun, da sind wir Menschen, das überfordert uns in jeder Richtung. Aber weil Freude uns bestimmt, weil diese Freude uns trägt, das ist unser Fundament, weil wir Beschenkte sind von einer unglaublichen Hoffnung. Und diese Hoffnung, die ist ja nicht nur für uns selbst bestimmt, sondern diese Hoffnung ist dafür bestimmt, dass wir sie teilen, weitergeben. Dafür ist sie bestimmt. Sonst wäre unsere Hoffnung bestenfalls ein guter Egoismus. Aber weil Hoffnung, wenn sie Hoffnung ist, dafür bestimmt ist zum Teilen, deshalb wollen wir sie weitergeben. Und ein so Erlebnis, damit Margret, damit unsere, meine Frau genauso kennenlernt, meine Gattin, wir haben viele Leute, wie gesagt, begraben, also vor allem im Osten von Österreich. Und ein Beispiel davon möchte Margret kurz erzählen über jemand, den wir begraben haben.
Guten Morgen. Ich freue mich so. Wir sind einfach total, ja, wir haben uns so gefreut auf diesen Tag, weil wir wieder neue Gemeinde kennenlernen, nachdem wir echt viele Gemeinden kennen in der Zwischenzeit. Beim John war es damals so, der von euch gekommen ist, dass wir gebetet haben für jemand. Wir haben gewusst, wir sollen eine Gemeinde starten in Eisenstadt. Wir haben so gebetet dafür, weil wir gewusst haben, wir können das nicht alleine. Wir müssen das im Team machen. Ein Team, aber wir haben immer wieder gefragt, in Eisenstadt, wollt ihr mit uns mitarbeiten? Und die Leute haben, die wir gekannt haben, alle Angst gehabt, weil sie noch in der katholischen Kirche waren und so. Und wir haben einfach gewusst, wir brauchen jemand. Und Gott hat einfach das, unser Gebet erhört, und auf einmal ist schon vor der Tür gestanden. Das wollte ich noch dazu sagen, weil es so eine große Gebetserhörung war. Ich möchte euch ganz kurz ein Erlebnis erzählen von den wirklich vielen Beerdigungen. Ich glaube, dass es Hans-Georg weiß manchmal nicht so recht, ob das stimmt. Das ist wirklich, ich glaube, dass es bestimmt 400 Begräbnisse waren, die wir schon gemacht haben, gemeinsam in Niederösterreich und überall. Und da war eines sehr, was lange beschäftigt hat. Wir predigen das Evangelium bei Begräbnissen. Wir fordern sogar die Leute auf, wir geben ihnen die Gelegenheit, sich für Jesus zu entscheiden, mit einem Gebet, das sie nachsprechen können während des Begräbnisses. Wir passen das so an, dass es nicht irgendwie die Leute erschreckt oder aufweckt, sondern es ist einfach ein Teil von der Abschiedsfeier. Einer in Mittleren Burg, Staatsmeister, österreichischer Staatsmeister im Kegelscheiben. Kennst du Kegelscheiben? Also Kegeln. Ja, ich weiß gar nicht, Bowling. Ist das Gleiche? Weiß ich nicht. Also da gibt es eben eine Staatsmeisterschaft und der ist bei der Staatsmeisterschaft gefallen mit 44 und war tot. Hat einfach einen Herzinfarkt gekriegt. Und die Eltern waren sehr katholisch und sie wollten, dass der Priester ihn begräbt, aber der Sohn war nicht mehr in der Kirche. Also wir haben eigentlich hauptsächlich Leute begraben, die nicht mehr irgendeiner Kirche angeschlossen waren. Die Leute haben den Priester gefragt, er hat gesagt, nein, er darf das nicht vom Bischof aus. Und sie waren sehr traurig, die Eltern. Aber dann hat der Bestatter hat uns geholt und wir sind dann dorthin. Und wir haben ganz verzweifelte, die Eltern und auch die Partnerin und den Sohn haben wir vorgefunden. Die waren komplett fix und fertig. Und wir haben am Schluss ihnen vorlesen dürfen den Psalm 23. Denn jeder von euch kennt wahrscheinlich, der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir haben ihnen erzählt, dass wir christliches Begräbnis machen. Sie waren sehr froh. Dann haben wir am Schluss allen eine kleine Bibel gegeben. Kennst du diese kleinen Taschenbibeln? Hast vielleicht sogar eine dabei, die wir.
Nachmittag noch haben. 10 dürfen wir austeilen. Also wer sich da bedienen möchte.
Genau, so eine Bibel haben wir weitergegeben. Die Leute haben das gerne in Empfang genommen. Der Papa von dem Verstorbenen ist einfach so dagestanden, er hat noch nie in seinem Leben eine Bibel in der Hand gehabt. Er ist so dagestanden, wie wenn man die Hostie empfängt in der Kirche und hat diese Bibel in Empfang genommen. Dürft ihr gerne, wenn ihr selber schon eine habt, dürft ihr sie gerne weitergeben an Arbeitskollegen oder irgendjemand. Am Tag des Begräbnisses war ein riesiges Begräbnis, der hat gearbeitet in der Big Fabrik, die die Kulis und Feuerzeuge herstellen. Und er war so Chefdesigner. Und deswegen haben ihn alle gekannt. Es sind 3 oder 4 Busse von Wien hergekommen. Es war riesiges Begräbnis. Der ganze Platz, es war außerhalb. Die haben gar nicht in der Kirche oder in der Kapelle in dem kleinen Ort reingepasst. Und die sind alle im Freien gestanden. An einem Oktobertag, wunderschön. Wir haben so gebetet, dass das Wetter hält, weil im Regen wäre das jetzt schwierig gewesen. Und sie sind da alle gestanden, die Leute. Und ich habe auch oft Gitarre gespielt, wir haben gesungen zusammen. Und der Vater sitzt neben dem Sarg, der außen aufgebahrt war. Und auf einmal springt, wir laufen da mit der Gitarre so von hinten langsam her vor dem Begräbnis und der Vater springt auf und rennt uns entgegen und umarmt uns und sagt, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses kleine Buch, für diese Bibel, die Sie mir gegeben haben. Ich habe schon 37 Seiten drin gelesen und sie hat mir so viel Trost und Hoffnung gegeben. Er hat vorher noch nie die Bibel in der Hand gehabt. Leute, gebt die Bibel weiter. Es ist so genial, was Gott daraus machen kann. Und ich sag, in dem Moment ist Freude aufgeblitzt im Angesicht von dieser schweren Beerdigung. Aber da ist diese Freude durchgekommen, ein Funken von der Hoffnung, von der Himmelsfreude und von der Hoffnung, die den Papa berührt hat. Also das ist so ein kleiner Ausschnitt. Wir könnten ganz viel mehr noch erzählen, aber das soll es einmal gewesen sein. Okay.
Freude über Freude. Das ist das Thema und wie gesagt, die Zeit wird uns knapp, wenn wir über Dinge erzählen, die uns geprägt haben in unserem Leben. Vielleicht dann ein andermal. Wir sind sehr viel in der Welt natürlich rumgekommen, in Westafrika, in Südamerika, auf Konferenzen und in Afghanistan und Südafrika, also in vielen, vielen Ländern der Erde waren wir unterwegs, neben eben Papua-Neuguinea, und überall die gleiche Botschaft. Wir sind tatsächlich mit Steinzeitleuten zusammen gewesen. Und wir merken, dass viele reden zwar über, manche reden über Steinzeit, aber waren nie mit Steinzeitleuten zusammen. Und die wissen es meistens besser wie die, die mit Steinzeitleuten zusammengelebt haben. Es tut mir leid, dass ich das so klar sage. Wenn Steinzeitleute gefragt werden, warum sie ausgerechnet Jesus als ihren Herrn aufgenommen haben, weil dann würden sie sagen, er ist der Stärkere. Er hat Macht über alle Mächte. Wir waren 2018 wieder zum ersten Mal, nachdem wir zurückgekommen sind, in Papua-Neuguinea und haben dann unsere Steinzeitleute gefragt und haben gesagt, in Österreich, Deutschland, Europa wird uns der Vorwurf gemacht, dass wir Missionare, Kulturzerstörer sind, weil wir Kulturen, Urkulturen zerstören mit dem Evangelium. Ich werde es lachen, kann man nicht sagen, aber den Smile von meinem Steinzeitbruder nicht vergessen. Wisst ihr, was der gesagt hat? Warum fragen die uns nicht? Warum? Und darum geht's. Freude über Freude. Da ist ein Freund von mir, der unter Migranten Deutsch unterrichtet und erzählt mir. Und Student sagt bei jeder Kleinigkeit, ja Allah, oh Gott. Ich verteile, so sagt er, erzählt er mir, gerade einen Arbeitsplatz, da ist es wieder, ja Allah. Ich frage, ja, bitte, was wollen Sie denn von Gott? Und er lacht, Allah, ich brauche Ihre Hilfe, ich brauche Ihre Hilfe. Und ich erkläre ihm, so sagt mein Freund, wir sagen im Deutschen, du zu Gott, du zu Gott. Erstaunt, was? Sie sagen zu mir, Sie, und zu du Gott? Mir rutscht dann raus, so sagt mein Freund, ja, weil er, Gott, mir dieses Du angeboten hat. Und natürlich, was bleibt zurück? Natürlich bei mir ein Smile und Freude über Freude, weil Gott du ist, weil wir diesem Gott gegenübertreten dürfen, weil er mein Freund ist, weil er nicht gegen mich ist, sondern mit mir durchs Leben geht. Aber stimmt das denn? Vielleicht könnte ja sein, aus dem Wochenerlebnis, Lebenserlebnis, was auch immer, sagst du Freude über Freude. Stimmt das denn? Oder wollen wir nicht vorsichtiger sagen, Friede, Freude, Eierkuchen? Die Bibel, und das ist unser Handwerkszeug. Das ist unsere Orientierung. Da lesen wir von dem, der im Gefängnis ist, von Paulus, lesen wir im Philipperbrief, und das soll unsere Basis für heute Morgen sein, nämlich in Philipper 4, Vers 4 bis 7. Paulus schreibt aus dem Gefängnis: Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich möchte noch mal beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein gutes Wort. Dein Wort ist Licht auf unseren Wegen. Dein Wort macht uns Mut. Dein Wort gibt uns Kraft. Dein Wort ist ein großer Segen. Danke, dass wir dieses Wort heute Morgen hören dürfen. Rede du zu uns im Namen Jesu. Amen. Freude, Freude über Freude. Freude, Sorgen frei. Nun, ich habe angesichts der Situation, in der wir momentan sind, habe ich im Vorfeld natürlich mit Ken und Brian geredet. Ich glaube, Shay war schon fort. Und beide haben wir dann kommuniziert per E-Mail, und weiß ich, an einem der Tage haben wir dann auch über Zoom geredet, und das war ihr Wunsch. Rede über Freude. Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir haben so viel Grund, uns zu freuen. In allem Leid, in allem, was uns begegnet. Und gerade dieser Tage habe ich von einem gehört, da kam die Nachricht über Matthias, der am 24.07. in die Ewigkeit gegangen ist, beflügelt, so lese ich da, beflügelt durch die gute Tat beim Krach für Kilian. Kilian ist ein kleiner Junge gewesen, der im Sterben liegt wegen Krebs, und weil er Motorradbegeisterter ist, dieser Kleine, und es ging dann ins Netz, ihr kennt es ja über Facebook, jeder hört es, sind da Tausende von Motorradfahrer bei ihm in Norddeutschland vorbeigekommen, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie der im Sterben begriffene Junge beflügelt wurde. Krach für Kilian. Also die haben dann Mordskrach gemacht, haben die Räder pfeifen lassen und so weiter. Es war sein letzter Wunsch. Und Matze, so hieß der auch auf seinem Motorrad kam, der kam auch dorthin zu diesem Riesentreffen. Und auf der Weiterfahrt nach Bremerhaven durch einen tragischen Motorunfall verunglückt er tödlich. Und die Angehörigen schreiben dann: Wir finden Trost, denn wir wissen, Matthias ist jetzt bei unserem Herrn im Himmel. Es erreichen uns viele Wünsche, so schreiben sie, für seine Beerdigung spenden zu wollen. Da wir das Geld für die Beerdigung nicht benötigen, möchten wir gerne das gesammelte Geld für krebskranke Kinder in Not spenden. Matzes letzte gute Tat, die er von Herzen und voller Freude gemacht hat, war es, einem krebskranken Kind eine Freude zu bereiten in liebe Familie Schmidt. Freude über Freude? Ja, es gibt sie. Tatsächlich gibt es einen biblischen Weg, der nicht menschlich gegeben wurde. Das Leben auch mit seinen Herausforderungen positiv zu erleben. Frage, wie kriegen wir das unter einen realen Leben mit dem, was morgen kommt? In deinem und meinem Leben, mit unseren negativen Erfahrungen und Gefühlen. Gerade haben wir aus dem Philipperbrief gelesen, Paulus fordert uns auf zur Freude. Zunächst einmal nur zur Erinnerung noch einmal, Paulus hat keinen Grund, menschlichen Grund, sich zu freuen. Ich wüsste nicht, welche Freude es gäbe im Gefängnis, sich zu freuen. Das ist der Hintergrund für seine positiven Worte. Gehen wir sie einmal durch. Freude. Der Begriff war stark im Alltag der alten Griechen verankert. Das war damals ein ganz normaler Gruß. Freudig. Das hat man weitergegeben. Freudig. Man wünschte seinen Nachbarn auf der Straße damit einfach alles Gute. Im Sinne von viel Glück, bleib gesund, lass es dir gut gehen. Nun kann das hier im Philipperbrief nicht wirklich gemeint sein. Das wäre zu oberflächlich, das wäre zu profan, zu alltäglich. Außerdem ergänzt Paulus ja auch, freut euch in dem Herrn alle Wege. Wo ist jetzt der springende Punkt? Ich bin sicher, der Apostel Paulus kommt nicht vom Griechischen her, sondern er war ja jüdischer Theologe. Das ist sein Hintergrund, das ist sein Stallgeruch. Und schon das Alte Testament sagt über die Quelle wahrer Freude in Psalm 16, 11, du Gott zeigst mir den Weg zum Leben dort, wo du bist. Wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und die Hoffnung für alle Übersetzung sagt, du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ein Bibellexikon merkt an, Freude ist nicht nur ein Gefühl, sondern das Bewusstsein der Geborgenheit bei Gott, das sich auf Gottes Zusage gründet. Sie gründet auf Gottes Zusage, nämlich seine Nähe. Gut gesagt, weil Gott da ist, kann ich mich freuen. Weil Gott da ist, bin ich zutiefst geborgen. Auch wenn der Tod im Rücken ist. Und wie gesagt, wir haben das zu hundertfach erlebt. Das kommt nicht einfach so über den Mund. Genau da setzt diese Freude an. zu der Paulus aufruft. Es geht nicht um die, sagen wir es mal auf gut österreichisch, allerweil glücklich, ja, allerweil lustig Mentalität. Um die geht's nicht. Darüber reden wir, könnten wir reden, aber darum geht's nicht. Es geht nicht, auch nicht um ein immer nur Lächeln, immer nur vergnügt. Es geht vielmehr um das, was wir von der alten Kirchengeschichte von Augustinus überliefert bekommen, wer Gott sucht, findet Freude. Sucht und Freude. Deswegen, das ist die Qualität, die hier im Philipperbrief in Kapitel 4 beschrieben wird durch Paulus. Ich bekomme eine Beziehung und ich kann nur einladen heute Morgen, wer diese Beziehung auch von unseren Zuhörern, wo immer sie sind, wer diese Beziehung zu Jesus noch nicht kennt, kann ich nur einladen. Bekenn ihm, was dich bewegt, was dir die Freude raubt, wegfrisst. Und sag ihm, ich brauche dich, Jesus. Danke, dass du mir vergeben hast. Mein Wegrennen, mein Suchen nach Ersatz. Hier ist mein Leben. Füll du mein Leben mit deiner Freude aus. Weil wir das gemacht haben und ich gehe davon aus, einige von euch auch. Deshalb folgen wir Jesus nach. Er ist die Quelle der Freude. Sie ist die Freude unter Jesus, also unter seiner Autorität, unter seiner Führung, an seiner Hand. Und die Frage, die mir hier kam, wie ist das mit unserer Einstellung zu dem, was um uns herum passiert? Wir haben letzte Nacht ein Unwetter in Eisenstadt gehabt, unser Nachbarhaus. Wir wohnen so auf einem kleinen Compound, da ist das Blechdach abgedeckt worden. Die Leute, die in diesem großen Haus wohnen, die müssen wahrscheinlich, wenn es so weiter regnet, das Wasser im Wohnzimmer wegwischen. An den Wänden kommt Wasser runter, Freude. Wieso schaffen unsere, deine und meine Lebensumstände immer wieder, uns Genickschläge zu verpassen, die uns fast K.O. gehen lassen? Also wenn ich ständig denke, das geht schief, dann geht es auch schief. Ich arbeite nämlich unbewusst darauf hin, dass es so kommt, wie ich es erwarte. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte des amerikanischen Bahnarbeiters gelesen habt, der versehentlich in einen Kühlwaggon eingesperrt wurde. Vergeblich hat er sich versucht zu befreien. Er wusste nun völlig verzweifelt, er würde noch in dieser Nacht sterben. Am nächsten Morgen fanden ihn seine Kollegen erfroren. Das Eigenartige war nur, die Kühlung des Waggons war gar nicht eingeschaltet. Das ist wirklich ein eigenartiges Phänomen. Diese Story ist keine aus Akte XY oder sonst einer Mystery-Sendung. Dieser Bahnarbeiter war tatsächlich aus Angst zu erfrieren erfroren. Unglaublich. Und das, obwohl die Temperaturen so eisig gar nicht drin waren. Eine unglaubliche Geschichte. Ich habe sie nicht zusammengebastelt, aber die aber eines belegt, welch einen Einfluss unsere Einstellungen und Erwartungen haben auf die wirkliche Entwicklung. Und ich erzähle diese Geschichte, um uns wirklich Mut zu machen. Paulus sagt hier in unserem Text im Philipperbrief, mit Gottes Hilfe und in der Nähe zu Jesus, nah bei Jesus, das war das Kennzeichen der ersten Jünger. Man hat ihnen verboten, über den Auferstandenen zu reden. Und dann haben die plötzlich festgestellt, ja, was war denn unterschiedlich? Was machte denn den Unterschied? Und dann heißt es in meiner alten Übersetzung, sie waren mit Jesus gewesen. Bei Jesus. In seiner Nähe. Unter seiner Autorität. Mit ihm. Bei Jesus. Und in dieser Nähe erleben wir Freude. Nur in dieser Nähe. Dein Leben wird bestimmt von einer Freude, die von innen her kommt. Wie das Bibellexikon es sagt, Freude ist das Bewusstsein der Geborgenheit bei Gott. Das dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen. Denn wenn uns diese Freude genommen wird durch Umstände, verlieren wir fast alles. Das ist unser Motor, unsere Motivation. Das ist es, was uns anschiebt, was uns Mut macht, was uns Freude gibt. Wir haben Zugang zu etwas, das Nichtchristen nicht kennen. Das ist die Freude, die nur Gott selber schenkt. Eine Freude, die von innen herkommt. Wo Gott ins Spiel kommt, kommen Kräfte ins Spiel, die unseren Möglichkeit übergeordnet sind. So steht hier wörtlich. Höher als unsere Vernunft. Wie gesagt, ich bin im technischen Bereich und Vernunft spielt bei mir eine große Rolle. Die Logik der Technik spielt bei mir in meinem beruflichen, meinem ursprünglichen beruflichen Leben ein wichtiger Wert. Aber hier steht höher als alle Vernunft. Und im griechischen Wort steht hier ein Wort mit der Vorsilbe und das kennen wir hyper. Hyper. Alles überragend, alles übertreffend, allem übergeordnet. Hyper. Und noch einmal gesagt, auch wenn dein Verstand zu deinem urschlechten Ergebnis kommt im Blick auf deine Lebensumstände, Jesus ist immer noch stärker. Und weil Ken und Brian uns gesagt haben, erzählt aus eurem Leben, darf ich wieder Margret bitten, aus einem Erlebnis von unserem ältesten Sohn Benjamin das zu erzählen. Er ist in der Zwischenzeit 41, er hat es überlebt, aber wie?
Wir waren in Papua-Neuguinea. Zu der Zeit, Benjamin war 9 Jahre alt. Und auf einmal ist er ganz krank geworden. Es gibt viele komische Krankheiten in Papua-Neuguinea. Zum Beispiel auch Dengue-Fieber und Malaria und all die tropischen Krankheiten. Und wir sitzen irgendwo am Rand des Dschungels auf der Insel Neubritannien. Es ist kein Arzt in der Nähe. Ich bin zwar Krankenschwester, aber ich weiß auch nicht alles. Und ich hätte da schon einen Arzt gebraucht. Und unser Kind fängt an, komische Sachen zu reden. Er erkennt uns nicht mehr. Er kriegt ganz hohes Fieber. Ganz, ganz seltsame Sachen. Und dann denkst du an, was weiß ich, auch diesen geistlichen Widerstand, der dort ist und diese geistlichen Kämpfe, aber auch ganz nüchtern an irgendwas, an den Virus oder was auch immer. Gott hat diese Umstände zugelassen, dieser Zeit nicht einmal da. Er war woanders eingesetzt zum Predigen und ich war mit den Kindern alleine, mit den 4 Buben. Und ich habe dann versucht, ein Krankenhaus anzurufen, wo ich gewusst habe, dass manchmal ein Arzt aus einem anderen Land, also der mir vielleicht helfen kann. Und ich habe in diesem katholischen Krankenhaus angerufen und da war zufällig ein Kinderarzt aus Deutschland. Und er hat einfach, ja, ich sage euch nur deswegen diese Details, weil Gott oft ganz tief in unserer Situation mit drin ist und mit drin steckt und ganz genau weiß, was er uns zumuten darf und was nicht. Und dann auch die Hilfe nicht weit ist. Also der hat dann gesagt, ich kann keine Ferndiagnose stellen, ihr müsst kommen. Ich bin dann selber krank geworden, weil ich mit der Schilddrüse was gehabt habe. Und ich habe dann ganz, ganz hohen Puls gekriegt. Es ist alles zusammengekommen und du sitzt im Dschungel am Ende der Welt. Ja, das ist wirklich der, wie sagt man denn? Sagt man am Arsch der Welt, sagt man. In Wien darf man das schon, oder? Ja, und sitzt du da hinten und hast keine Hilfe. Und denkst, du hast keine Hilfe. Ja, Gott war mit drin. Siehst, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr beten können. Und auch die Bibel hat nicht mehr zu uns gesprochen. Vielleicht kann sich da jemand von euch mit identifizieren. Zu mir nicht mehr gesprochen. Ich war so worried, besorgt um dieses Kind und dass ich den verliere, meinen ältesten Sohn. Aber ja, wie gesagt, Gott war mit drin. Es gab kein Rauskommen mehr. Es war Regenzeit. Wir hatten kein Flugzeug, das uns rausholt aus diesem Gebiet. Die Straßen waren alle, jetzt hat man das ja gesehen, so war das bei uns ständig. Wenn Regenzeit war, hat es keine Straßen mehr gegeben. Ihr habt es ja im Fernsehen gesehen in Deutschland, da ist alles dann weggeschwemmt gewesen. Und genauso war es bei uns, die Flüsse über die Ufer getreten. Wir waren so auf der Insel, auf einer Insel, auf einer kleineren Insel, auf der Insel sozusagen. Ja, und Gott hat das geschenkt, nachdem Hans-Georg mit unserem Pastor mit mir gebetet hat. Und es ist nicht mehr besser geworden, aber die Hilfe ist gekommen. Und ich habe, es ist in 10 Wochen einmal ein Flugzeug gelandet. Fragt's mich nicht wie, weil es war, auch der Airstrip war überflutet. Das kleine Flugzeug ist gelandet und ich bin mit meinem Kind in dieses Flugzeug gestiegen. Das kann ich heute nicht mal in Einzelheiten mehr erzählen, wie das passiert ist. Es war einfach so. Und ich bin dann in diesem Krankenhaus gelandet, wo dieser Arzt war. Und er hat sich sofort um Benny gekümmert. Wir sind dann mit der Ambulanz aus Papua-Neuguinea ausgeflogen worden. In Ambulanzflieger und waren in Australien. Selbst dort haben wir Wunder über Wunder erlebt. Wirklich, ich muss wirklich so sagen, Wunder über Wunder. Ich konnte lange nicht mehr beten, ich konnte auch nicht mehr Bibel lesen. Ich war einfach bloß, ich fand mich ausgeliefert irgendwo. Und Gott war da und hat mich aufgefangen und hat immer durch kleine Zeichen immer gezeigt, brauchst dich nicht zu sorgen. Ich habe das letzte Wort. Kein Arzt oder keine Krankheit oder so. Und wir sind nach Australien gekommen. Benjamin, ist es dort besser gegangen? Und er war nur ganz schwach, weil er hat immer gespiemelt und so auch. Und ja, wir wissen nicht, was. Wir haben erst nach 5 Jahren erfahren, was er hatte. Die Krankheit ist immer wieder gekommen. Aber ich möchte euch einfach sagen, diese Freude, die ist wieder zurückgekommen. Und ich habe heute wieder diese Freude. Wir haben ganz viele Probleme auch. Wenn du 5 Kinder hast, gibt es immer wieder Probleme. Aber ich möchte einfach sagen, Gott führt mich immer wieder zurück zu dieser Freude. Und ich glaube, das Geheimnis ist einfach, versuch so nah wie möglich bei ihm zu bleiben und wirklich die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, die Stille. Aber auch heute Morgen, ich war so durch den Worship angesprochen, vielen Dank, weil diese Worte gehen auch ganz tief ins Herz. Das wollte ich auch noch sagen, manchmal, wenn dir die Freude fehlt, dann spricht manchmal nur noch Musik zu. Also bei mir so, vielleicht passt ihr zu euch auch, dass einfach nur noch die Musik mein Herz erreicht. Und wenn ich dann diese Lieder höre, dann weiß ich wieder, wer Gott ist, dass er ganz nah bei mir ist und dass er einen ganz tollen Plan hat für mein Leben und auch für die, um die ich mir Sorgen mache.
Jesus ist immer noch größer.
Ist immer noch größer, ja. Er ist immer noch größer.
Als der Tiefpunkt da war, besuchte er die Frau des Missionsdirektors der DMG, das ist unsere sendende Mission. Margret im Krankenhaus, ich war am anderen Ende der Welt, 16.000 Kilometer weg von Margret. Margret war zwischenzeitlich in Heidelberg in der Uniklinik. Und die Ärzte kommen rein, alle Weißkittel, so wie ihr das kennt vom AKH, und haben das beste bzw. schlechteste Urteil. Benjamin wird mit 13 sterben. Und ihr könnt euch vorstellen, als Mutter das zu hören, wie glücklich man darüber ist. Margret war natürlich verzweifelt. Und dann kommt die Frau des Missionsdirektors und sie hört zu, wie Margret, ist eh klar, man braucht eine Schulter, um sich auszuweinen bei so einer niederschmetternden Diagnose. Und die Frau des Missionsdirektors, Evelyn, sie sagt, eins musst du dir merken, Jesus ist immer noch größer. Benjamin ist zwischenzeitlich, vielleicht hört er uns irgendwann zu, nachträglich, wenn ich den Link bekomme, wird er es vielleicht tun, hat zwischenzeitlich längstens verheiratet, hat 3 Kinder und ist Berufstaucher und folgt Jesus mit seiner Familie nach, das freut uns natürlich sehr. Jesus ist immer noch größer. In unseren scheinbaren Niederlagen und Belastungen gehören auch eben Niederschläge zum Leben. Thomas Edison hatte 1000 Experimente in den Sand gesetzt, als er die elektrische Lampe entwickelt wollte. Er wurde gefragt, wie fühlt man sich, wenn man so viele Fehler gemacht hat? 1000! Thomas Edison erwiderte, wieso Fehler? Ich habe 1000 Möglichkeiten entdeckt, wie die Glühbirne nicht funktioniert. Gute Antwort, oder? Danke, dass ihr mir ein Smile gebt. Ich sehe es zwar nicht, aber ich gehe mal davon aus, weil ich ein bisschen was gehört habe. Wer sagt, dass die Rückschläge in unserem Leben wirklich Rückschläge sind? Abraham Lincoln war mit 31 Jahren pleite. Mit 32 verlor er die erste Wahl, mit 34 war er wieder pleite, mit 36 bekam er einen Nervenzusammenbruch, er verlor 3-mal die Kongresswahlen, 2-mal wurde er auch nicht zum Senator gewählt, er verlor außerdem die Wahl zum Vizepräsidenten mit 56 Jahren, schließlich wurde er 1861 Präsident der Vereinigten Staaten. Und wenn Ken uns zuhört, dann kennt er diese Geschichte jetzt in den Staaten und er wird uns sicherlich zulachen. 1864 wurde er wiedergewählt und kam 1865 bekanntermaßen und leider bei einem Attentat ums Leben. Abraham Lincoln gilt bis heute als der wahrscheinlich bedeutendste aller US-Präsidenten. Ein Leben kann auch mit Niederlagen wertvoll sein, wenn Gottes Friede dazukommt. Umso mehr Freude, Freude über Freude oder Friede, Freude, sorgenfrei, Fragezeichen. Vielleicht kommt jemand sogar auf die freche Idee, Friede, Freude, Eierkuchen es zu nennen. Nein, genau, das meint Paulus eben nicht. Die scheinbar heile Welt, hinter der die Fassade schon beginnt abzubröckeln. Wir Christen brauchen nicht diejenigen sein, die sich gegenseitig eine heile Welt vorspielen, vorgaukeln, alles unter den Teppich. Wir brauchen uns das nicht vorspielen. Nein, eben nicht unter den Teppich. Ich befürchte, dass viele darin groß sind, so zu tun, als ob. Nein, Schluss damit. Paulus spricht hier über einen Zustand, der sich im wirklichen Leben tatsächlich erzielen lässt. Freude, Freude über Freude, Friede, Freude, sorgenfrei und zweimal ein Ausrufezeichen. Nicht gespielt, nicht geheuchelt, real. Und ehrlich gesagt, stand ich bei den Vorbereitungen für heute Morgen und stehe ich eigentlich immer noch staunend vor diesem Text. Mein Leben scheint manchmal ganz anders zu sein, aber dieser Abschnitt der Bibel im Philipperbrief, Freude über Freude, Friede, Freude, sorgenfrei, zweimal Ausrufezeichen. Das beginnt mit einem Herzen, mit einer Haltung, mit einer Einstellung, die zuversichtlich die eigenen Lebensumstände bewertet. Eben weil Gott bei mir ist und bleibt. Er rennt nie davon. Es geht hier nicht um irgendeinen psychologischen Kniff. Es geht hier auch nicht um die Kraft des positiven Denkens. Es geht darum, dass ich mit Gottes Eingreifen und seiner Kraft ganz real rechne. Jesus Christus hat mich befreit, vergeben und eine Perspektive für mein Leben gegeben. Deshalb bin ich auch in der Lage, Vers 5 in Philipper 4 umzusetzen. Lasst alle, alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Die alte Luther-Übersetzung benutzt hier den Ausdruck Lindigkeit. Was steckt da drin? Das Wort lindern. Woher kommt dieses Wort vom Lindenbaum? Eben von der Linde. Aus der wurden nämlich schmerzlindernde Arzneien hergestellt. Da die Ableitung Linde, lindern, Lindigkeit. Christen sind Leute, denen Gott nahe ist. Sie sind für ihre Umwelt wie eine schmerzlindernde Medizin. Im Sinn des griechischen Originals, sie sind gütig, nachsinnig, sichtig, freundlich, ausgleichend. Ein solcher Christ tut gut mit seiner Freude, Freude über Freude, Friede, Freude, sorgenfrei, mehr als ein Slogan, den wir mitnehmen dürfen von dem Schreier aus dem Burgenland. Es ist ein Zustand, der möglich ist, wenn wir Jesus vertrauen. Lasst uns das tun mit ganzem Herzen. Ich sage das mit meinen grauen Haaren, mit einer halben Glatze und in dem Vertrauen, dass er das angefangene Werk in eurem Leben auch zu Ende führt. Zum Schluss noch einmal diese Verse aus Philipper 4 nach der neuen Genfer Übersetzung. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, die ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe hervorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Herr Jesus, vielen herzlichen Dank für diese bewegende Zusage, dass du bei uns bist, bis an der Weltende. Und gerade jetzt, wenn wir in Umständen leben, die alles andere als freundlich sind, die alles andere als Freude hervorrufen, Herr, deine Freude reicht aus für alle und jeden. Danke, dass wir im Zentrum dieser Freude unser Leben führen dürfen und sie verschenken dürfen, unbändig verschenken dürfen, weil du der Herr bist aller Umstände. Herr bist über unser Leben. Herr bist über das Leben jedes Menschen, weil du sie alle liebst. Wir danken dir dafür, dass dieses Evangelium, diese frohe Botschaft für alle Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten die gleiche ist. Freuet euch. Wir danken dir für diese besondere Zeit der Freude und danke, dass wir immer wieder neu zur Quelle, zum Ursprung der Freude zurückgehen dürfen, dass du uns begleitest und dass du uns nahe bist. Danke für deinen Segen im Namen Jesu. Amen.